Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Ja, Christian Tietz, herzlich willkommen nochmal an der Hafenstraße. Ganz so lange bist du noch nicht hier an der Hafenstraße. Wie sind so deine ersten Eindrücke?
Ja, sehr positiv. Also bis jetzt haben mich alle Menschen hier sehr herzlich aufgenommen, begrüßt und logischerweise war heute ein Tag, der so gefühlt seit heute Morgen durchschießt. Aber natürlich, wenn man hier das sieht, dieses tolle Stadion, das hat natürlich jeder, der Fußball liebt. Und ich bin Trainer, ich freue mich, dass ich wieder auf den Platz gehen kann. Dem gefällt es natürlich, wenn er so einen Blick ins Stadion raus hat. Und einfach bis jetzt sehr positive Begrüßung gewesen.
Was hat für dich persönlich den Ausschlag gegeben? Wann hast du gesagt, ja, ich will Cheftrainer von Rot-Weiß Essen werden? Und was hat dich an dieser Herausforderung hier gereizt?
Das war ziemlich einfach zu beantworten. Das hatte ich auch schon mal vorhin gesagt. Ich bin ein Mensch, der über die Jahre hinweg sehr gerne sich in Projekten wiederfindet.
Herzlich willkommen zu Fußball Inside, dem gemeinsamen Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Und ich begrüße heute Christian Brausch von Funke Sport, beziehungsweise auch vom Reviersport bei mir. Hi Christian.
Hallo.
Grund ist, bei Rot-Weiß Essen ist ganz schön Bewegung drin. Alles neu bei RWE habt ihr heute bei Reviersport getitelt. Die haben einen neuen Trainer zum Beispiel. Christian Titz, der hat zuletzt den Hamburger Sportverein trainiert und Carsten Neitzel ist eben kein Trainer mehr. Wie überraschend war das für dich, Christian?
Der Zeitpunkt war etwas überraschend, weil die Saison war vorbei und wir hatten nicht damit gerechnet, dass jetzt zwingend noch was passiert. Zuvor gab es schon erste Anzeichen, dass auch über den Trainer diskutiert wird. Der neue sportliche Leiter Jörn Nowak hat ja vorher schon gezeigt, dass er gewillt ist, alle Steine umzudrehen, hat Leistungsträger oder vermeintliche Leistungsträger wie Benjamin Bayer, wie Timo Brauer vorher schon nicht mit neuen Verträgen ausgestattet oder beim Benjamin Bayer den Vertrag aufgelöst. Und daher konnte man schon damit rechnen, nach dem Verlauf, auch wie die Stimmung im Umfeld war, dass da was passieren würde. Dass es jetzt nach der Saison passiert, war dann doch schon ein bisschen überraschend.
So, und Christian Tietz, was ist das für ein Typ? Was hat der für einen Eindruck auf dich gemacht?
Also erstmal hört man von allen, ich war jetzt nicht auf der PK dabei, aber habe ein bisschen was über unseren Livestream verfolgt und von den Jungs vor Ort, dass er sehr charismatisch rüberkam, sehr freundlich, sehr, sehr fannah, volksnah, und ich glaube, dass das an der Hafenstraße natürlich komplett richtig ist. Andererseits wird auch er natürlich an den Ergebnissen Erfolgen gemessen und wird damit dann nicht am Ende punkten können. Aber der erste Eindruck war sehr positiv. Er hat natürlich einen großen Namen dadurch, dass er als letztes den HSV trainiert hat, und dementsprechend könnte es so ein Wink sein, dass ein bisschen die Euphorie an die Hafenstraße zurückkommt, nachdem die ja zuletzt komplett verflacht war.
Ich habe mich mal für uns in Hamburg umgehört und bei Markus Scholz, der ist Blogger über den HSV, der ihn auch intensiv begleitet hat, umgehört. Und was der über Christian Tietz sagt, das hören wir jetzt mal eben.
Er ist ein sehr herzlicher, sehr emotionaler, sehr persönlicher, sehr netter und vor allem auch sehr verbindlicher Typ. Einer, der die Leute, dem gegenüber sitzen, schnell gewinnt und vor allem natürlich mit seinem Enthusiasmus ansteckt. Insofern, ja, bin ich sehr gespannt, was Rot-Weiß Essen mit Christian Tietz zusammen veranstaltet, beziehungsweise was Christian Tietz mit Rot-Weiß Essen zusammen veranstaltet. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Monate und bin sehr gespannt.
Soweit die Eindrücke aus Hamburg von Markus Scholz. Rautenperle ist sein Blog über den HSV, über Christian Tietz. Und auch auf mich hat er so einen Eindruck gemacht, irgendwie, er ist so ein bisschen oberlehrerhaft in dem, was er sagt, aber trotzdem nimmt man ihm das ab und er ist trotzdem irgendwie sympathisch. Also das war mein Einblick von außen.
Das denken, glaube ich, viele so. Es gab ja auch noch den Marinus Bester, der mal beim HSV gearbeitet hat, der sich in einem Interview über ihn geäußert hat jetzt vor wenigen Tagen und der es bedauert hat, dass er beim HSV gehen musste. Er hätte ihm den Aufstieg zugetraut mit der Mannschaft und mit Herrn Tietz. Und hat den über den grünen Klee quasi gelobt. Also man hört eigentlich aus allen Richtungen von seiner letzten Station nur positive Dinge über ihn. Und ja, die Essener hoffen, dass sich das auch hier in Essen bewahrheitet, dass das eintritt, was man über ihn denkt. Und vor allen Dingen hat er ja noch genug Möglichkeiten, den Kader mitzugestalten und am Ende dann eine Mannschaft zu haben, die seine Handschrift trägt.
Man muss aber auch ganz klar sagen, er ist beim HSV auch gescheitert. Also er ist in der zweiten Liga angetreten und hat es nicht geschafft, aus diesem, na gut, wir können es auch sagen, Sauhaufen HSV was zu machen. Das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe, aber er hat es nicht geschafft und auch wirklich keine überzeugende Leistung mit seiner Mannschaft hinbekommen.
Das hat aber seit 10 Jahren keiner beim HSV geschafft. Da waren also große Namen und da waren hoffnungsvolle Trainer, da waren gestandene Trainer, gescheitert ist am Ende jeder. Vielleicht ging es in dieser Ära gar nicht anders als zu scheitern beim HSV. Er hat auch nicht wirklich viele Spiele bekommen. Er hat kurz vor Ende
10 Stück.
Ja, aber er war ja nicht weit hinter der Spitze, ne? Also der Aufstiegsplatz war absolut in Sichtweite. Und keine Mannschaft ist durchmarschiert. Köln hat auch große Probleme gehabt, 3-mal in der Saison. Dementsprechend haben sie den Trainer damals nicht entlassen, erst kurz vor Schluss. Und beim Hamburg SV ist dann doch am Ende irgendwie noch jeder Trainer gescheitert. Deshalb sollte er das jetzt nicht zu persönlich nehmen.
Natürlich nicht. Er hat ja auch die U23 beim HSV vorher sehr erfolgreich geführt. Die waren Tabellenführer. Und man muss ihm auch zugutehalten, er hat dann in dem Bundesliga-Jahr, wo der HSV abgestiegen ist, auch die Mannschaft übernommen. Und zum ersten Mal hatte man das Gefühl, da wird Fußball gespielt. Also das war überfallartig, das war erfrischend mit einem Torwart, der quasi an der Mittellinie steht. Das war was Neues. Vielleicht hat es auch zur zweiten Liga nicht gepasst. Jetzt wird es aber auch bei Rot-Weiß Essen so sein, dass die Mannschaften tief stehen werden. Siehst du da nicht die Gefahr, dass dieses System-Titz scheitern könnte?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass man hier irgendwelche Parallelen zum HSV ziehen sollte. Er wird seine Mannschaft jetzt so gestalten können. Beim HSV hat er eine übernommen, die gefühlt jahrelang im Negativstrudel war. Da überhaupt irgendwas rauszuholen, fand ich schon eine klasse Leistung. Und man hört wirklich nur der Umgang mit der Mannschaft. Er hat die Spieler erreicht. Das hat alles gepasst. Keiner hat eigentlich damals wirklich verstanden, warum er gehen musste. Und dementsprechend kann man das nicht vergleichen. Und er wird die Parameter, die er in Hamburg vorgefunden hat, hier nicht vorfinden. Ja, ist auch ein Traditionsverein. Hier ist auch viel Unruhe, viel nicht geklappt in den letzten Jahren. Trotzdem wird er eine Mannschaft hinbiegen, mit der er den Fußball spielt, den er spielen möchte. Dass die Hafenstraße auch immer noch mal ein extremes Pflaster ist, wenn es dann mal nicht so läuft, ja, weiß jeder, muss jeder mit klarkommen. Aber von vornherein zu sagen, dass sein Stil hier nicht so passen wird, weil er es in Hamburg auch nicht hat durchsetzen können, das glaube ich nicht.
Zumal er beim HSV ja auch eigentlich gar nicht mehr so die Wunschlösung der Verantwortlichen war. Da hat er auch nicht die Rückendeckung mehr von Beginn an. Daher wahrscheinlich auch dieser Schluss, dann am 10. Spieltag zu sagen, okay, es läuft jetzt 3-4 Spiele nicht, wir haben 0-5 gegen Regensburg verloren, jetzt haben wir die Möglichkeit, ihn zu entlassen. Das war wahrscheinlich auch ein Grund damals. Bernd Hoffmann und Ralf Becker ist kein Geheimnis, die wollten ja eigentlich jemand anderen vorinstallieren, konnten es nicht, weil Titz halt so beliebt war bei den Fans. So, auch ein möglicher Grund für sein Scheitern. Wollen wir gar nicht drüber sprechen, sondern auf die Zeit bei Rot-Weiß Essen blicken, die ja nicht nur den Trainer gewechselt haben. Von Carsten Neitzel, für den es wahrscheinlich menschlich gepasst hat, aber eben dann nicht sportlich in den Ergebnissen. Die aber auch den Sportdirektor gewechselt haben. Jörn Nowak, wir haben das auch schon in der ein oder anderen Podcast-Folge diskutiert, die auch irgendwie gefühlt die ganze Achse der Mannschaft runtergebrochen haben, ausgetauscht haben oder austauschen wollen. Warum ist da jetzt so viel Bewegung drin?
Weil ich glaube, in den letzten Jahren hat man sich das nicht so getraut, an diese etablierten Spieler ranzugehen. Man hat immer noch geglaubt und gehofft, dass da eine Achse vorhanden ist, die den Aufstieg schaffen kann. Man ist eines Besseren belehrt worden und hat jetzt zum ersten Mal in Form von Markus Ulich als Vereinsboss, Jörn Nowak als sportlichem Leiter, da wirklich die Traute zu sagen, wir machen hier alles neu. Wir drehen jeden Stein um. Auch Verträge, die gültig sind, sind jetzt nicht mehr unantastbar und verfolgen einfach eine ganz klare Linie. Ob die am Ende klappt, weiß man nicht. Aber erstmal muss man den Hut davor ziehen und sagen, sie haben ein ganz klares Konzept, gehen das ganz klar an und formieren die Mannschaft dementsprechend um. Jetzt haben sie schon ein paar vielversprechende Spieler geholt. Selbst Lottes Trainer Atalan hat ja gesagt, Hut ab, was die da machen. Muss am Ende erstmal klappen, aber es sieht erstmal vernünftig aus. Und man hat das Gefühl, dass wirklich ein Konzept dahinter steckt, um endlich aus dieser Liga rauszukommen.
Glaubst du denn, dass das auch klappen könnte? Ich meine, es ist schwierig.
Du hast jetzt wieder dieses Jahr mit der Relegation und wer weiß, auf wen du da triffst, wie dann die personelle Situation ist, das kannst du nicht planen. Aber sie müssen zumindest wirklich mal bis zum Ende oben mitspielen. Da gibt es dann keine Ausreden mehr. Sie werden den Kader breiter aufstellen noch als in diesem Jahr. Dementsprechend gilt dann auch nicht nur die Ausrede, 3-4 Verletzte, so können wir dann nicht oben mitspielen. Sie werden vom Etat her oben angesiedelt sein. Sie werden eine breit aufgestellte Mannschaft haben. Und das allererste Ziel muss es sein, nicht wie in den letzten 3, 4, 5 Jahren, September, Oktober, der Hinrunde, alles schon wieder vorbei ist und alles nur noch um die goldene Ananas geht. Wenn sie das nicht hinkriegen, sind sie natürlich gescheitert. Aber ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr weiter nach oben geht als zuletzt.
Wo alles neu ist, gibt es auch ein paar, die dann auf der Strecke bleiben. Haben wir gerade schon angerissen. Carsten Neitzel, Stefan Leuder, der ist ja auch Reporter bei Reviersport über Rot-Weiß Essen. Der findet die Entscheidung so.
Ja, ich glaube, dass der Zeitpunkt halt vor allem schwierig ist. Die alte Saison ist jetzt 2,5 Wochen schon vorbei. Die Vorbereitung geht in gut 1,5 Wochen schon wieder los. Carsten Neitzel war extrem an der Planung beteiligt. Er hat sich um viele Neuzugänge gekümmert. Es kommen viele Neuzugänge aus seinem Kreis irgendwo. Er kennt die Regionalliga Südwest, hat sich da jetzt so ein bisschen die Rosinen schon rausgepickt, hat daran gearbeitet, dass die Spieler kommen. Dass es dann jetzt nochmal kurz vor dem Start heißt, ja gut, jetzt macht es doch nochmal wer anders. Das halte ich für schwierig. Was der Verein damit aber trotzdem bewirkt irgendwo, ist, dass man nochmal so eine Art Euphorie vor dem Start entfachen kann. Weil es gab ja schon ein paar Anhänger, die dann im Endeffekt nicht mehr überzeugt gewesen sind von Carsten Neitzel, die dann auch den Dauerkartenkauf dann so ein bisschen schon in Frage gestellt haben. Ich glaube, dass man ein paar von denen schon jetzt wieder eher begeistern kann, als man das mit Carsten Neitzel gemacht hätte. Wie gesagt, die Hauptkomponente für mich ist, warum ich das ein bisschen schwierig sehe, ist halt zum einen das Menschliche, zum anderen auch von den Planungen her. Ich meine, Christian Tietz kann sich trotzdem noch irgendwo unterbringen. Es sind ja immer noch 9 Kaderplätze frei, wie Jan Novak gestern gesagt hat. Aber im Endeffekt, ja, glaube ich irgendwo schon, dass man mit Christian Tietz irgendwo in ein, ich sag mal, höheres Regal gegriffen hat. Und es wird schwierig, wenn es unter Christian Tietz nicht klappt, nochmal einen so namhaften Trainer zu bekommen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, wenn man meint, dass es der letzte Schuss von Rot-Weiß Essen ist. Aber viel mehr Patronen sind dann nicht mehr, wenn es jetzt wirklich nicht mehr klappen sollte.
Also, menschlich schade, ich habe es auch gerade schon mal angerissen, sagt Stefan Reuter über Carsten Neitzel natürlich. Aber jetzt Christian Tietz ein einfach höheres Regal. Würdest du da mitgehen oder wäre Carsten Neitzel auch erfolgreich gewesen, so wie Stefan jetzt auch gerade ein bisschen beschrieben hat?
Er hatte schon Erfolg in der Vergangenheit. Er hat aber das Problem gehabt, dass er jetzt eine Saison hingelegt hat, die als Katastrophe in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Du hast die ersten 5 Spiele gewonnen, scheiterst danach bei jeder Gelegenheit wieder eine Heimbilanz des Schreckens und das Risiko ist einfach zu groß, mit dem Trainer in die nächste Saison zu gehen, wenn aus welchen Gründen auch immer, die ersten 2, 3, 4 Spiele nicht so laufen, brennt die Hafenstraße wieder, dann ist die Geduld der Fans zu Ende. So machst du einen Neuanfang, hast dir ein bisschen Zeit verschafft und dementsprechend denke ich, dass alles richtig gemacht wurde und ja, Carsten Neitzel muss damit leben.
Ja, das ist natürlich auch in gewisser Weise das Berufsrisiko, was man als Trainer immer hat. Da werden ja selbst Trainer entlassen, wenn sie Erfolg haben. Dieter Hecking bei Borussia Mönchengladbach jetzt mal als kleines Beispiel. War es denn so, dass war denn Neitzel daran schuld an dieser Saison oder hat er nicht auch wirklich nicht die Chance bekommen, eben diese Achse mal zu säubern, wie es jetzt gemacht wird? Das hat er ja nicht.
Er hat sich nicht an die Spieler getraut. Manchmal hat er die Möglichkeit auch nicht, weil wirklich zu viele Verletzte da waren. Das darf man nicht mal ganz vergessen bei den Gründen für so eine schlechte Saison. Darf aber nicht das einzige Kriterium sein. Er hätte natürlich den einen oder anderen auch mal rauslassen können, Zeichen setzen können. Hat er verpasst. Er hat zum Start mit der Mannschaft eine Serie hingelegt, wo jeder dachte, hier passiert was, hat aber danach die Kurve nicht mehr gekriegt, um auf irgendwelche negativen Entwicklungen zu reagieren. Und am Ende, der Kollege hat es in einem Kommentar auch schon mal beschrieben, hatte man das Gefühl, dass er irgendwie so ein bisschen ohnmächtig war und gar nicht mehr so genau wusste, wie er jetzt auf eine Situation reagieren soll. Mag täuschen, wirkt aber nach außen so. Und spätestens dann ist irgendwie das Ende vom Trainer eingeläutet.
Siehst du es problematisch, dass er jetzt quasi in der Anfangsphase dieser Sommerpause diese Transfers mitbestimmt hat, auch die Degradierung von Daniel Bayer als Kapitän mitbestimmt hat, also komplett in diese Planungen involviert war und dann wird ihm quasi gesagt, ja du, war jetzt alles schön und gut, aber jetzt machen wir das mal nicht mehr, jetzt machen wir es mit jemand anderem und der muss jetzt quasi mit diesem Spielermaterial auch arbeiten.
Weiß er nicht, wie weit er eingebunden war oder inwiefern Jan Novak da schon seine Vorstellung erstmal umgesetzt hat. Er wird natürlich vieles abgesprochen haben. Ich glaube, auch als Regionalliga-Trainer wird man bei den Transfers, die bisher getätigt wurden, nicht hingehen und sagen, boah, kann ich nicht mit leben. Da waren ja schon jetzt ein paar gute Spieler dabei. Und es bleibt ja dabei, dass RWE gerade 13 Spieler unter Vertrag hat. Die wollen noch bis zu 9 Spieler holen. Und dementsprechend, welcher Trainer hat so Mitgestaltungsmöglichkeiten? Meistens kommt man in der Saison dazu oder ein bisschen später und muss dann erstmal eine Zeit lang warten, bis man überhaupt irgendwas mitgestalten kann. Und daher wird Christian Tietz jetzt viel machen können und für Carsten Neitzel, du hast es schon gesagt, ist ein Berufsrisiko, dass auch wenn er ein bisschen mitgeplant hat, schon er dann am Ende einfach gehen musste.
Christian Tietz, für mich auch meine persönliche Meinung, sehr, sehr sympathischer Typ, der auf jeden Fall, das wird er hinkriegen, die Leute mitnimmt. Also ich wette da jetzt alles drauf. Ich mache auch, was du willst. Ich mache einen Flitzer durch das ganze Gebäude hier. Den wird Da wird keiner irgendwie ein kritisches Wort über seine Art sagen, über ihn als Menschen. Vielleicht sportlich, klar. Das kann natürlich vorkommen bei in Essen vor allem.
Das käme auf jeden Fall überraschend nach dem, was man bisher gehört hat, sowohl aus den Spielerkreisen als auch aus dem Umfeld in Hamburg und auch jetzt, was man so die ersten Tage hier mitbekommen hat. Das wäre sehr überraschend.
Aber, das wollte ich jetzt eben sagen, die Gefahr sehe ich trotzdem, dass er, weil er beim HSV auch, ich komme wieder auf das Thema zurück, gegen tiefstehende Mannschaften keine Lösung gefunden hat. Dass das eben bei Rot-Weiß Essen auch eine große Gefahr sein wird in der kommenden Saison.
Das ist ja nicht der einzige Trainer, der da ein Problem hatte, vielleicht mit seiner Mannschaft da andere komplett auseinanderzunehmen. Und ich glaube auch nicht, dass RWE die Übermacht von Anfang an ist, wo alle sagen, wir stehen komplett hinten drin, Bus ins Tor und schauen mal, dass wir irgendwie vorne Glück haben. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass er erfrischenden Fußball spielen wird, der ankommen wird bei den Zuschauern und der auch erfolgreich sein wird. Also ich habe in den letzten Jahren ein, zwei Mal das Gefühl gehabt, geht mehr, habe mich getäuscht. Diesmal bin ich ziemlich sicher, dass RWE auch natürlich aufgrund des etwas höheren Etats und des höheren Regals, wo man bei den Spielern reingreifen kann, vor einer ziemlich erfolgreichen Saison stehen.
Aber es ist natürlich auch ganz viel, ich bin irgendwie so ein bisschen der Miesepeter in Bezug auf Rot-Weiß Essen, es ist auch ganz viel Konkurrenz da. Es kommt Lotte runter, es kommt Fortuna Köln runter, Rot-Weiß Oberhausen ist da in der Verlosung. Jetzt ist Viktoria raus, aber das wird nicht wirklich einfach. Und dann die Relegation, du hast es schon beschrieben. Also es gibt schon viele Parameter, die dagegen sprechen.
Also die Relegation ist das größte Problem. Wird jetzt das letzte Mal sein, das ist kein Trost für diese Saison. Zum ersten Mal ist die Liga sehr, sehr attraktiv. Nicht nur, weil es jetzt 19 Mannschaften sind, sondern weil wirklich da sehr, sehr viele Derbys anstehen. Bei dem einen oder anderen Verein muss man so ein paar Abstriche machen. Da weiß man noch nicht, wo man am Ende dran ist. Fortuna Köln, da ist jetzt der Investor weg. Die stellen sich komplett neu auf. Ob die wirklich dann so viel im ersten Versuch auf die Beine stellen können, ist fraglich. Lotte steht gerade mit zwei Spielern da. Die müssen den Etat senken. Die werden mit Sicherheit nicht das Volumen zur Verfügung haben, was sie damals hatten, als sie in die dritte Liga hochgegangen sind. Wuppertal weiß jeder, große finanzielle Probleme, die werden gegen den Abstieg spielen. Wattenscheid kann auch noch keine großen Sprünge machen, trotz Peter Neururer. Und dann kommt man schnell auf die üblichen Verdächtigen. Rot-Weiß-Oberhausen, klar, haben eine eingespielte Mannschaft, haben mit Profeta Pesano jetzt zwei gestandene Spieler geholt, was man gar nicht so kannte in den letzten Jahren. Haben den Etat
Gladbach
leicht erhöht.
Und Aachen, das genau. Ist ja auch als, durchaus als Kaliber dann
genau.
Zu sehen.
Haben den Etat leicht erhöht, auch wenn es nur 100.000 sind, ist in der vierten Liga auch schon ein Betrag. Und klar, eine Zweitvertretung, Gladbach, Dortmund muss man immer irgendwo mit ins Kalkül zielen, aber dann war es das schon. Also ich sehe da nicht so viele Vereine, vielleicht eine Überraschungsmannschaft, die man jetzt nicht am Zettel hat, Aachen, aber ansonsten glaube ich, dass RWE da schon, was Etat angeht, was die Mannschaft angeht, ganz vorne mitspielen muss.
Ist das denn jetzt auch wirklich so, ich glaube vor 2, 3 Wochen haben wir hier drüber gesessen und gesagt, ja, wann kommt denn so diese Aufbruchstimmung? Ist die jetzt da?
Gefühlt noch nicht.
Ah, okay.
Gefühlt noch
Obwohl,
nicht.
Obwohl, aber es wurde ja schon viel umgewühlt.
Also es wurde viel umgewühlt, es wird noch ein bisschen was kommen. Natürlich werden auch viele U23-Spieler noch kommen, da hat RWE bisher nur einen unter Vertrag. Nico Lukas könnte der zweite sein.
Zur Erklärung, man braucht 4.
Genau, 4 müssen dann am Spielberichtsbogen sein, die am 1.7. der kommenden Saison noch nicht 23 Jahre alt sind. Aber gefühlt ist sie noch nicht da. Dafür waren die letzten Jahre zu hart, dafür waren die letzten Jahre auch zu erfolglos. Kurze Höhen folgten dann eben lange Tiefen und da muss, glaube ich, noch irgendwie ein bisschen mehr kommen. Vielleicht ein tolles Testspiel, ein toller Testspielerfolg. Vielleicht noch ein, zwei Neuzugänge, wo man sagt, wow, hätten wir jetzt nicht mit gerechnet, weil die da sind, haben sehr gute Kritiken, aber sind trotzdem nicht die Namen, wo alle sagen, so, jetzt marschieren wir durch die Liga. Das sind alles gestandene Spieler, die teils auch aus dem Südwesten kommen, wo man sich eben nicht so auskennt. Und daher ist die Euphorie jetzt noch nicht so da, wie man das hoffen würde vor einer Saison. Keine Ahnung, ob es noch kommt, ob irgendwann dieser Moment kommt, wo sagt, jetzt geht's los. Ich bin auch sehr gespannt, was die Dauerkartenverkäufe angeht, ob die da wieder diese 4.000, 5.000 schaffen, wie sie es in den letzten Jahren hatten. Aber gefühlt ist das noch so ein bisschen abgeflacht.
Wahrscheinlich braucht es dann auch erstmal die Pflichtspiele, um dann reinzukommen. Und wenn die dann erfolgreich sind am Anfang, dann sowieso.
Dann geht's
ne?
Schnell. Das kennt man Essen. Dann 2, 3 Siege, dann ist die Hütte voll, dann bist man wieder bei 5-stelligen Zuschauerzahlen.
Was eigentlich umgekehrt bei Rot-Weiß Oberhausen nicht ganz so ist. Also auch trotz Euphorie kommen da nicht ganz so viele, wo wir beim Thema sind. RWO, du hast gerade schon angerissen.
Ja, die 8.000 gegen Ferl war eine Sensation.
Da hätte wirklich keiner mit gerechnet. Schaffen können, ja.
Ansonsten ist es tatsächlich so, dass der Oberhausener relativ schwer zu begeistern ist, samstags ins Stadion zu gehen. 2.000, 2.500 so Maximum.
Du hast RWO ja auch jahrelang begleitet als Reporter, kennst den Verein auch in- und auswendig. Woran liegt denn das?
Es gibt einfach zu viel. Jetzt haben sie eine neue Tribüne, wunderbar, haben auch tolle Marketingideen gehabt, aber wenn im Pott samstags Dortmund, Schalke spielen, wie sie alle heißen, guckt man eher da, anstatt sich da ins zügige Stadion niederzusetzen. Und dafür ist einfach zu viel Konkurrenz im direkten Umfeld, als dass Oberhausen da auch aus anderen Städten so ein paar Leute mal abfischt. Und auch in Oberhausen sind natürlich viele, die mit Dortmund, Schalke, Gladbach mitfiebern und die dann eher in die komplett modernen Arenen ziehen, als sich um Platz 4 in der Regionalliga samstags um 14 Uhr hinzusetzen.
Sorry, liebe RWO-Fans, die ihr das gerade hört. Ist RWO also so ein bisschen die graue Maus des Ruhrgebiets, des Pots?
Sie ist eine kleinere Maus. Also sie ist ein sehr sympathischer Verein. Ich habe es lange betreut. Die Verantwortlichen machen einen tollen Job, sind mit Herzblut dabei. Man kann da gar nichts Negatives sagen. Und trotzdem ist es am Ende des Tages eben so, dass es schwer ist, über diese 2.000, 3.000 Leute die Fans ins Stadion zu bringen oder zu animieren, dann sich samstags da ins Stadion zu begeben.
Also salopp gesagt, es interessieren sich nicht so viele für RWO.
Muss man leider sagen. So, ich glaube, da wird es ja auch keinen Shitstorm für geben, nein, weil es ist einfach ein Fakt. Ja. Und die Leute machen sich viele Gedanken drum, den einen oder anderen noch neu anzusprechen. Es ist aber wirklich schwer, wenn man die Konkurrenz hier sieht. Du hast aus Essen, Duisburg, Gladbach, Dortmund, Schalke, Bochum. Du hast so viel in der nahen Umgebung. Da ist das schon ein hartes Brett, was man bohren muss.
Trotzdem machen die jetzt seit mehreren Jahren mit Mike Terranova, mit Präsident Hajo Sommers, mit dem ehemaligen Sportdirektor Jörn Nowak, der jetzt bei RWE ist, ja auch gute Arbeit. Im vergangenen Jahr fast aufgestiegen, jetzt diese Saison wird auch für Oberhausener Verhältnisse Großangriff geplant. Also da entwickelt sich ja schon was inhaltlich.
Absolut, also man muss den Hut davor ziehen. Wir haben jedes Jahr einen nicht ganz so großen Etat, sind permanent unter den ersten Teams dabei, fast jede Saison vor Rot-Weiß Essen gelandet. Jörn Nowak hat sich dadurch jetzt interessant gemacht für RWE. Die haben Spieler aus den Oberligen geholt, die sich entwickelt haben, haben teilweise auch lang mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Ich sage nur Patrick Bauder, der jetzt sportlicher Leiter wird, Fußballschuh an den Nagel hängen musste, immer als zentrales Glied da in dem Team gesehen wurde. Der musste ständig ersetzt werden. Also man hat vieles richtig gemacht. Jetzt in dem Jahr, wo es fast hochging, hat Viktoria Köln einmal wirklich ernst gemacht. Da musste man dann einfach auch anerkennen, dass sie dann allein durch die erste Halbserie einfach so einen Vorsprung hatten, der schwer aufzuholen war. Aber Oberhausen macht sehr, sehr vieles richtig dafür, dass sie nicht mit dem großen Geld spielen können.
Und RWO hat sich dann auch ein bisschen selber verballert, als sie dann in der Rückrunde, glaube ich, auch die Heimspiele einfach nicht mehr so richtig erfolgreich bestreiten können und viele verloren haben.
Ja, es ging ein bisschen mit dem Spiel gegen Köln los, wo es eine richtige Klatsche gab. Und da sind natürlich, was zur Halbzeit schon 4-0 stand, wo dann alles durch war. Irgendwie hat es zu Hause nicht mehr so gepasst, warum auch immer.
Weil nur 2,5 da waren.
Ja, die Atmosphäre war ja schon gut. Dadurch, dass die eine neue Tribüne da ist und die Zuschauer viel enger am Stadion sind oder am Platz sind, war die Atmosphäre schon in Ordnung. Irgendwann muss das ja mal passieren, dass sie auch ein Heimspiel verlieren, weil man muss ja auch der Fairness halber sagen, dass sie das ein oder andere Spiel vorher hatten, wo sie 90., 92., 89. Siegtore geschossen haben, wo man auch schon nicht mehr mitgerechnet hat. Und das hat sich dann irgendwo die Waage gehalten. Faktisch war einfach, sie haben eine tolle Saison für ihre Verhältnisse gespielt, sind überall gelobt worden, haben es auf der Jahreshauptversammlung auch nochmal selber erwähnt. Am Ende war Viktoria Köln einfach noch einen Tick besser.
Die SG Wattenscheid 09, die hat den Klassenerhalt geschafft, die hat mit Farad Toko den Vertrag verlängert. Die greift jetzt auch nicht wirklich an, aber die haben mit Peter Neururer da einen sportlichen Leiter, der ja auch einen gewissen Namen hat hier im Ruhrgebiet und auch generell im Fußballgeschäft. Wie bewertest du so die ersten Schritte jetzt in der Sommerpause von der SGW?
Ja, viele waren es ja noch nicht. Der Peter Neururer, der tourt ja gerade noch auf dem Motorrad durch die USA. 4 Verträge wurden gerade verlängert. Ein Spieler von Rot-Weiß Essen soll heute oder morgen vorgestellt werden. Wäre dann Nummer 5 im Kader. 2 weitere stehen an als Vertragsverlängerung. Kann man noch nie wirklich viel zu sagen. Also Leistungsträger sind schon einige weg. Dementsprechend wird auch Wattenscheid nächstes Jahr sich erstmal darum kümmern sollen, dass sie die Klasse halten, weil alles andere ist eigentlich utopisch. Nach ganz oben reicht es auf gar keinen Fall. Vielleicht anklopfen im Mittelfeld, aber ansonsten wichtigstes erstmal Klasse halten, denn mit Homberg, Haltern und Schalke kommen definitiv stärkere Mannschaften hoch als in den letzten Jahren, wo ja viele direkt wieder durchgereicht wurden mit Pauken und Trompeten. Und da muss man erstmal vier Mannschaften hinter sich lassen.
Das muss ich mir jetzt nochmal erklären, der Peter tourt durch die USA. Der hat doch eigentlich Arbeit zu tun.
Ja, mittlerweile ist er auch irgendwo auf einer Harley-Davidson-Tour jederzeit Empfang. Er wird da viel telefonieren bei den Pausen. Er postet ja auch viel während der Pausen. Dementsprechend wird er auch ein bisschen telefonieren können und hat da wahrscheinlich seine Vorstellung, die er dann aus der Ferne umsetzt. Und dann kommt er umso erholter wieder.
Habt ihr mal oder du in den vergangenen Wochen mit ihm gesprochen, wie er sich da auch selber in die Arbeit Regionalliga reingefuchst hat? Ich meine, der war sonst immer in der ersten Bundesliga, zweite Bundesliga. Das war ja sein Zuhause. Regionalliga jetzt nicht unbedingt.
Er hat ja gesagt, also er hat sich einerseits Spiele angeguckt, andererseits mit dem Kader sehr intensiv befasst. Er wird wahrscheinlich jetzt nicht jeden Spieler schon in- und auswendig kennen. Aber dafür gibt es ja dann auch vielleicht noch persönliche Berater oder Farah Toko, der einfach der Inbegriff dessen ist, was man in der Regionalliga als Insider haben kann. Und dementsprechend werden die sich schon so zusammenraufen, dass das alles passt. Weil sonst hätte man jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr als ersten Neuzugang Kokosan von Rot-Weiß Essen verpflichtet. Da wird er seine Finger schon im Spiel gehabt haben.
Entwickelt sich die SGW denn da jetzt auch professioneller unter ihm? Auch Stichwort Sponsoring, Marketing, Aufsichtsrat, Josef Schnusenberg ist da jetzt drin, der ehemalige Präsident von Schalke. Sind das auch Dinge, wo du sagst, der Verein, der vor ein paar Monaten noch kurz vor der Insolvenz, vor der absoluten Totalpleite stand, der sich jetzt so langsam rehabilitiert und so langsam wieder von der Intensivstation kommt?
Wäre ich vorsichtig.
Okay.
Das paar Monate reicht nicht, um da irgendwie ein Fazit zu ziehen. Dafür muss man wirklich mal ein, zwei Jahre lang ohne irgendwelche Probleme durch die Liga gekommen sein, dass nicht irgendwelche Aktionen her müssen, um Finanzprobleme auszugleichen. Schnusenberg ist ein guter Name. Er wird mit Sicherheit einige Türen aufmachen, genauso wie Peter Neururer. Aber nach ein paar Monaten ist es zu früh, ein Fazit zu ziehen, ob da die Probleme, die im Winter bestanden, schon nachhaltig geklärt sind. Dafür gab es einfach in Wattenscheid zu viel kurzfristige, langfristige Sachen, die irgendwann immer wieder aufgetaucht sind, als dass man da jetzt schon grünes Licht geben könnte, dass alles im Lot ist.
Was meinst du zum Beispiel?
Es gab ja immer wieder Probleme. Da gab immer wieder die Meldung, Gehälter nicht bezahlt, und das lagen keine drei Jahre dazwischen, sondern Monate, mal ein Jahr, und dann tauchten die Probleme wieder auf, weil Wattenscheid halt auch oft von der Hand in den Mund lebt und dann nicht auf so ein breites Sponsorenspektrum bauen kann, dass für vier Jahre alles gesichert ist. Deshalb muss man da ein bisschen vorsichtiger sein, bevor man da wirklich Entwarnung gibt.
Aber warum schmieren denn so viele Vereine in der Regionalliga einfach ab? Wuppertal, Wattenscheid. Ich glaube, die Liste könnten wir jetzt einfach noch beliebig weiterführen und werden morgen noch hier mit der Podcast-Aufnahme. Wieso ist das so?
Im Prinzip immer das Gleiche. Es gibt irgendeinen, der wie Viktoria Köln viel Geld hat. Und wenn man versucht mitzuhalten, muss man auch Geld in die Hand nehmen. Manchmal hat man es nicht und versucht dann ein bisschen auf Pump solche Sachen zu machen. Der eine fällt dann drüber, der andere nicht.
Ist das immer so ein Tanz auf der Rasierklinge?
Das ist ein permanenter Tanz auf der Rasierklinge. Das ist in der dritten Liga noch schlimmer. Nicht nur der MSV hat gesagt, es auf Dauer nicht zu machen. RWO hat es damals auch gesagt, dass das bisschen an Fernsehgeld, was man im Gegensatz zur zweiten Liga noch kriegt, geht alleine für die ganzen Fahrten drauf, wenn man im Westen beheimatet ist und in den Osten und in den Süden der Republik muss. Das sind alles so ganz eng geplante Spielräume. Wenn man da ein bisschen versucht, Risiko zu gehen, kann man auch direkt auf die Nase fallen. Und das ist in der dritten Liga so, das ist in der Regionalliga so. Ich glaube, dass das die beiden heikelsten Ligen sind. In der Oberliga sind die TARs immer eh schon wieder ein bisschen abgefedert, aber in der dritten und vierten Liga, wenn man mitspielen will, muss man ein gewisses Risiko eingehen. Und wenn man dann ein bisschen Fehlplanung hat, wie es auch jetzt in Wuppertal der Fall war, dann steht man ganz schnell vor Crowdfunding-Aktionen und Spenden aufrufen.
Wie soll man das denn aber, wie soll denn diese Lücke überhaupt, die ja zwischen, jetzt machen wir es ganz groß, erste Liga, auch zweite Liga, wie soll diese Lücke denn dann zu 3 und 4, zu dieser zweiten Schicht in Deutschland, wir machen es jetzt gerade ganz groß, ich weiß, aber da muss es doch irgendeine Annäherung geben, weil so ist da, so kannst du ja sagen, die erste Liga bleibt immer gleich, die zweite Liga gleich, es geben vielleicht ein paar runter, aber auf Dauer so ein SG Wattenscheid oder Rot-Weiß Essen, die noch ein bisschen mehr Geld haben, die würden ja eigentlich nie den Anschluss mehr schaffen.
Vermutlich ist das so. Vermutlich so, dass der Anschluss nicht schnell geschafft werden kann, nur über ganz, ganz viel Geduld, über viele clevere Entscheidungen. Man sieht es an Paderborn, das was ja möglich ist.
20 ne? Jahre oder so bei vielen Vereinen, oder was meinst du? Ja, Paderborn, klar, ist
genau, ein Ausnahmebeispiel. Man muss einen ganz schlicht und ergreifend langen Atem haben. Genauso wird es die RWE seit Jahren versucht, aus der Liga rauszukommen. Kann es auch nochmal so genauso lange dauern, bis sie vielleicht trotz Investorengeld in der zweiten Liga landen. Und klar, Paderborn ist jetzt ein Beispiel, wie man mit viel cleveren Transfers auch diese Sensation schaffen kann. Die Paderborns wird es aber nicht jedes Jahr geben. Dementsprechend, es geht nur mit Geduld. Hauruck-Verfahren werden in 9 von 10 Fällen an der Wand landen.
Dankeschön, Christian Borsch, für deine Geduld am Mikro mit mir, Christian Hoch. Und Dankeschön natürlich auch an eure Geduld, dass ihr jetzt bis zum Schluss durchgehalten habt bei der neuen Folge Fußball Insight, dem gemeinsamen Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Wird uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall auf iTunes, auf Facebook oder Twitter, da haben uns in der vergangenen Woche ein paar Meldungen erreicht, die sehr positiv waren. Wenn ihr da das auch weiter vorantreiben würdet, uns natürlich auch bei iTunes gerne das eine oder andere Sternchen da lassen würdet und dann bis zur nächsten Folge wieder reinklickt. Ciao, danke.
Ciao.
Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.